Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Und wir sind zurück aus der Sommerpause. Und die Sommerpause hat uns ein bisschen Zeit gegeben, mal über unseren Podcast nachzudenken und vor allen Dingen auch über die ein oder andere Frage, die uns gestellt wurde. Und eine dieser Fragen war, kann man dieses Format, also dieses Dreiergespräch, bei dem es um vergaberechtliche oder baurechtliche Themen geht, nicht auch live aufführen, zum Beispiel im Rahmen einer Tagung, eines Seminars oder einer ähnlichen Veranstaltung? Und ja, wir haben da mal nachgedacht und sind zu dem Ergebnis gekommen, doch könnte man sich tatsächlich so vorstellen.
Ja, also kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Wir halten ja alle Vorträge im Rahmen unserer Tätigkeiten, auch, ich sag mal, außerhalb des öffentlichen Dienstes, wenn es nachgefragt wird, wenn es angeboten wird, seit vielen Jahren. Und warum nicht so ein Format ganz genauso? Ich glaube, es ist auch für die Zuhörer ganz spannend und interessant und lebhaft. Vielleicht auch in einem familiären Umfeld, wo man sagt, die Gruppe ist nicht so groß, die Gruppe kennt sich, einfach mal als Appetit haben im Rahmen einer anderen Veranstaltung, sich so etwas anzuhören. Also wenn ich mich nicht täusche und es jemanden interessiert, ja, na klar, gerne.
Bei Interesse einfach eine E-Mail schreiben an podcast@bau-vergabe-recht.de. Da kann man dann auch drüber reden, um welches Thema oder um welche Themen oder Themenbereiche es gehen soll, wie lange das Ganze sein soll und wo das Ganze stattfindet. Also wenn Sie Interesse haben, gerne schreiben an podcast@bau-vergabe-recht.de. Ja, wie komme ich jetzt zu unserem heutigen Thema? Im Prinzip, indem ich einfach mal in die VOB blättere, und zwar in die VOB Teil B und dort bei Paragraph 14 aufhöre. Dort steht nämlich die Überschrift Abrechnung. Und wir wollen uns heute mal tatsächlich mit einem Thema befassen, das Sie vielleicht auch schon mal in der Praxis erlebt haben. Es geht um eine Abrechnung, die einfach nicht kommt, die nicht erstellt wird. Und diese Thematik findet sich in Paragraph 14 Absatz 4. Reicht der Auftragnehmer eine prüfbare Rechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber dafür eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen. Eine zunächst mal sehr ungewöhnliche Regelung, denn da steht ja nichts anderes drin, als dass der Auftraggeber, also der eine Firma, eine Baufirma bestellt hat und beauftragt hat, am Ende selbst deren Rechnung schreiben darf. Da fragt man sich zunächst mal, was ist denn der Hintergrund einer derart merkwürdigen Regelung? Wie kommt man denn darauf? Roman, vielleicht kannst du ein bisschen aufklären.
Ich muss mal ein bisschen ausholen. Also die erste Frage, die sich mir stellt, ist doch, warum sollte ein Auftragnehmer seine Schlussrechnung denn nicht stellen? Was hindert mich als Auftragnehmer daran? Okay, das kann ich mir noch vorstellen, der Aufwand. Eine Schlussrechnung ist kompliziert, eine Schlussrechnung braucht viele Aufmaßblätter und andere Unterlagen. Das sind alles Gründe, warum ich sage, okay, es macht Arbeit, aber ich kriege ja normalerweise auch was dafür. Und ich glaube, es gibt doch zahlreiche Situationen, da kriegt man vielleicht gar nicht mehr so viel für die Schlussrechnung, und zwar, wenn der Abrechnungsstand schon sehr hoch ist. Wenn ich also als Unternehmer viele, viele Abschlagsrechnungen gestellt habe, und das vielleicht auch sehr knapp vor der Fertigstellung, dann kann ich in eine Situation geraten, dass ich die Schlussrechnung zwar noch stellen muss, aber gar nicht mehr so viel bekomme. Und der Aufwand der Schlussrechnung ist hoch, und dann könnte ich vielleicht sagen, naja, dann stelle ich halt keine. Und in der Situation braucht der Auftraggeber doch eine Möglichkeit, die Schlussrechnung herbeizuführen. Und das kann er tatsächlich. Das ist der 14 Absatz 4. Ich kann als Auftraggeber, wenn ich eine Frist gesetzt habe, nach Ablauf der Frist, die ja im 14 Absatz 3 geregelt ist, will ich nur kurz anreißen, die ist gestaffelt nach der Dauer der Ausführungszeit, wie lange man nach Fertigstellung sich Zeit lassen darf für eine Schlussrechnung. Aber wenn der Auftragnehmer mir jetzt keine Schlussrechnung stellt, Dann kann ich eine Frist setzen und kann sagen, ich lasse die aufstellen.
Ja, jetzt bleibt immer noch die Frage, welches Interesse hat denn der Auftraggeber nun unbedingt daran, die Rechnung zu bekommen? Denn man könnte jetzt ja ganz simpel sagen, der Auftraggeber muss im schlimmsten Fall ja nur noch was zahlen oder auch im besten Fall, wenn die Schlussrechnung kommt, dass es eine Überzahlung vorher gegeben hat, kann natürlich passieren, dürfte aber eine große Ausnahme sein. Das heißt, er forciert eine Rechnungsstellung, damit er endlich Geld ausgeben kann. Auch das ist ja nochmal ein relativ ungewöhnlicher Zusammenhang, der jetzt auch nicht alltäglich vorkommt. Aber ich glaube, da liegen ja so ein, zwei Lösungen schon direkt auf der Hand. Zum einen, wenn vielleicht irgendwelche Geldtöpfe dabei sind, verloren zu gehen und man das Geld einfach wegbekommen muss, weil man sonst nicht mehr zur Verfügung hat. Und ein anderer Aspekt, der einem halt auch wehtut, es tritt keine Verjährung ein. Und das ist auch für den Auftraggeber manchmal unangenehm, weil das heißt, er muss für die nächsten Jahre das Geld irgendwo bereithalten, weil es kann jederzeit eine Forderung kommen. Fallen euch noch andere Gründe ein, warum der Auftraggeber unbedingt so eine Rechnung haben möchte?
Andere nicht. Also ich kann eigentlich genau diese beiden Gründe von dir bestätigen, insbesondere den ersten Grund, den kenne ich aus der Praxis, weil man gerade bei öffentlichen Auftraggebern in Haushaltsjahren denkt, üblicherweise. Und man hat halt für eine bestimmte Zeit ein bestimmtes Budget. Und wenn jetzt eine Baumaßnahme einer Kommune stattfindet, dann gibt es da in der Regel schon im Jahr davor Haushaltsberatungen. Es gibt genaue Überlegungen, wie viel Geld können wir uns leisten, was kann man tun. Es gibt im Übrigen auch oft Fördergelder, die angezapft werden können, die aber auch voraussetzen, dass eine Baumaßnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt. Also man hat diverse Gründe zu sagen, wir müssen die Baumaßnahme in diesem Zeitraum beginnen und auch bis dahin abschließen, und dann hat man eben auch das Geld reserviert. Und wenn das dann plötzlich nicht ausgegeben wird, das ist ja der Begriff des Mittelabflusses, den man da in der Praxis gerne verwendet, dann ist es wirklich problematisch, weil das Geld im Grunde dann übertragen werden muss. Das ist ein zum Teil sehr schwieriger Prozess, übertragen ins nächste Haushaltsjahr. Dann ist die Frage, ob man da das Geld noch genau für diesen Zweck verwenden kann. Also da gibt es jetzt viele Dinge, die ich gar nicht im Detail jetzt ansprechen möchte. Aber das ist einer der Hauptgründe, warum man dann oftmals sagt, okay, dann beende ich halt jetzt mit der Rechnung diesen Schwebezustand und schaffe mir selbst einen Grund, das Geld auszugeben, das ich jetzt gerade habe. Also das ist so einer der Hauptgründe, die ich kenne. Roman, wie sieht es da bei dir aus?
Also tatsächlich ist mir der zweite Fall in der Praxis vor gar nicht so langer Zeit auch begegnet. Wir haben vor kurzem den Fall gehabt, dass ein Auftragnehmer von einem Bauvorhaben, das schon weit mehr als 20 Jahre zurückliegt, nie eine Schlussrechnung gestellt hat. Und jetzt eben doch. Und man kann sich vorstellen, was für Herausforderungen das nach sich zieht, überhaupt hier qualifiziert antworten zu können. Schon die Frage, wo sind denn die Unterlagen? Was ist denn damals überhaupt gebaut worden? Warum ist denn das nicht abgerechnet worden? Wo sind denn die Abschlagsrechnungen? Bis hin zu so Fragen, das waren ja alles noch D-Mark-Rechnungen mit ganz anderen Steuersätzen als heute. Also die Herausforderung begegnet uns da schon, und darum möchte ich das nochmal beleuchten. Thorsten, du hast das ausgeführt. Ich finde jetzt gerade auf die Schnelle den Verjährungsbeginn im BGB nicht, aber vielleicht während ich rede, kannst du blättern, warum die Fälligkeit Voraussetzung für den Beginn der Verjährung ist. Aber der Witz ist, dass der Anspruch oder dass die Schlussrechnung eine Voraussetzung ist für die Fälligkeit der Schlusszahlung. Und das führt dazu, dass erst eine fällige Zahlung entstehen kann, wenn auch eine Schlussrechnung gestellt wird. Und vor Fälligkeit kann eine Zahlung, ein Zahlungsanspruch nicht verjähren. Und das führt zu dem Dilemma, dass ich einen theoretisch unerträglichen, unendlich langen Schwebezustand habe, wenn wir Juristen uns nicht so Konstruktionen ausdenken wie Verwirkung und anderes, was aber die Lösung nicht unbedingt automatisch oder einfach werden lässt.
Ja, ich kann die Hängepartie kurz auflösen. Das ist der Paragraph 199 Absatz 1 BGB. Da steht drin, dass die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem Nummer 1 der Anspruch entstanden ist. Wir lassen es mal bei dieser ganz einfachen Konstellation. Und was heißt jetzt Anspruch entstanden? Anspruch ist dann da, wenn er fällig wird. Und deswegen hängt an der Fälligkeit eben sehr, sehr viel, unter anderem die Verjährung. Und über diesen, ja, sage ich jetzt mal, Umweg der der Fälligkeit kommt dann die Verjährung ins Spiel. Und das ist dann vielleicht irgendwann eine ganz wichtige Frage, wie in dem Fall, den Roman gerade beschrieben hat. Dann kann es eben so sein, dass jemand nach 20 Jahren kommt und will von mir plötzlich Geld. Und ja, sich da qualitativ hochwertig zu verteidigen, ist sehr schwer. Ich denke nur dran, auf welche Mitarbeiter greife ich da noch zurück? Also selbst wenn die Mitarbeiter noch aktiv im Dienst sein sollten oder im Unternehmen tätig sein sollten, A, Erinnerung schwierig und B, greifen, weil auf derselben Position werden sie wahrscheinlich nicht mehr sitzen.
Aber das Schöne ist ja, beweisbelastet ist in dem Fall der Auftragnehmer, dass er ausgeführt hat und auch dessen Mitarbeiter sind in den letzten 20 Jahren nicht jünger geworden. Darum ist die Diskussion vielleicht gar nicht so kompliziert oder ich sage jetzt mal, die Waagschalen sind da gar nicht so ins Ungleichgewicht geraten. Es ist für beide eine blöde Situation, weil man nach so langer Zeit einfach irgendwann nicht mehr auseinanderdividieren kann, was es wann von wem zu leisten gewesen wäre. Rein tatsächlich.
Wir können uns darauf einigen, dass das qualitativ durchaus nach unten gehen wird, 20 Jahre später, wenn in der Sache keiner mehr was weiß.
Wir haben jetzt immer von dem Fall gesprochen, dass eben keine Rechnung eingereicht wird. Wenn man sich diese Regelung genau anschaut, dann steht da drin, keine prüfbare Rechnung. Also es kann auch Fälle geben, in denen ja so eine Art Rechnungsdokument zwar vorliegt, die Rechnung aber eben nicht prüfbar ist und man deswegen so tut, als gäbe es keine richtige Rechnung. Vielleicht sollten wir noch kurz was zu dem Begriff der Prüfbarkeit sagen, weil ich glaube, das ist auch eine zentrale Fragestellung, die man hier bei Paragraph 14 Absatz 4 eben durchaus beantworten kann. Was ist kurz gesagt eine prüfbare Rechnung? Roman, gibt es da eine Definition, eine griffige?
Also ich sage es aus dem Bauch heraus, immer eine prüfbare Rechnung ist eine, von der ich sagen kann, ob sie richtig oder falsch ist. Weil dann kann ich sie prüfen. In dem Moment, wo ich inhaltlich einsteigen kann, in der Lage bin, nachzuvollziehen, ob Positionen drinstehen, die auch beauftragt sind, ob Positionen drinstehen, die erbracht wurden oder nicht erbracht wurden. In dem Moment ist die Rechnung vielleicht falsch, aber sie ist prüfbar. Auch eine falsche Rechnung ist eine prüfbare Rechnung. Ich erlebe in der Praxis ganz oft den Reflex, dass eine sehr, sehr falsche Rechnung zurückgewiesen wird mit dem Vorwand, die ist ja nicht prüfbar. Allein durch die Tatsache, dass ich feststelle, dass sie falsch ist, habe ich sie aber doch geprüft. Also ist sie prüfbar.
Also kann man zum Beispiel sagen, eine Rechnung, bei der Positionen, die beauftragt waren, gar nicht mehr auftauchen, sondern irgendwelche komischen Gesamtbeträge, vielleicht auch Pauschalen oder Ähnliches plötzlich auftauchen. Das ist dann was, da sehe ich eigentlich nur am Ende eine Summe und muss mir die Frage stellen, ja, was steckt eigentlich dahinter? Was wird da jetzt eigentlich konkret abgerechnet? Da kann ich jetzt zunächst mal noch nicht sagen, die Summe ist falsch oder richtig. Es mag sein, dass es stimmt, aber ich kann nicht überprüfen, setzt sich diese Summe aus den Teilen zusammen, die auch tatsächlich erbracht worden sind. Also das wäre, glaube ich, so ein Fall einer typischen nicht prüfbaren Rechnung. Anders eben, wenn ich sage, die Positionen kann ich durchaus nachvollziehen. Die sind vielleicht anders bezeichnet, aber ich kann durchaus die einzelnen Positionen wiederfinden, die ich auch so beauftragt habe, die auch in meiner Leistungsbeschreibung drinstehen. Und dann stelle ich eben fest, die Summen passen überhaupt nicht mehr. Das passt hin und vorne nicht zusammen. Dann ist die Rechnung inhaltlich wahrscheinlich falsch, aber ich habe sie eben prüfen können, sonst hätte ich ja nicht sagen können, sie ist falsch. Das ist so der Unterschied wahrscheinlich.
Würde ich auch so formulieren. Ich glaube, ein ganz wichtiger Fall ist einfach, wenn die begründenden Unterlagen fehlen. Also speziell, wenn Aufmaße notwendig sind, aus denen ich nachvollziehen kann, wie sich Quadratmeter, laufende Meter irgendwo ergeben haben, was ist wirklich erbracht worden. Und das ist, denke ich, einer der typischen Fälle, wenn ich schlicht nicht nachvollziehen kann, wo kommt denn jetzt eine gewisse Menge her, die abgerechnet wird, dann fehlt es an der Prüfbarkeit. Ich kann zwar mathematisch nachvollziehen, warum 2 € mal 10 Mengeneinheiten 20 ergibt, aber ich weiß nicht, warum es 10 Mengeneinheiten sind. Und ich glaube, das ist der typischste Fall an dieser Stelle.
Vielleicht zum Abschluss noch kurz die Frage, was ist eine angemessene Frist und wie muss die Fristsetzung aussehen? Da ist zunächst mal immer die Frage zu klären, bedarf diese Fristsetzung irgendeiner bestimmten festen Form? Und da finde ich in Absatz 4 keine Regelung. Also es ist da zunächst mal nichts darüber zu lesen, dass die Fristsetzung zum Beispiel schriftlich sein muss. Ich kann theoretisch da auch eine Frist wieder mündlich setzen. Ich muss halt die Frage stellen, ist das beweisbar? Also das heißt, empfehlenswert ist natürlich, die Frist zu dokumentieren, die Frist per E-Mail mindestens mal zu setzen, dass ich am Ende ja ein Beweismittel in der Hand habe. Das ist, glaube ich, was wichtig ist. Und dann muss die Frist halt angemessen sein. Ja, was kann man da sagen? Was ist da angemessen?
Ich glaube, es ist wie immer, wenn angemessen dasteht, fällt es schwer, eine pauschale Antwort zu geben. Denn wir können uns ja vorstellen, es geht vielleicht um einen Auftrag, wo ein Maler eine Rechnung nicht gestellt hat, der zwei Fenster streichen musste. Und es geht vielleicht um die Rechnung eines GUs, der ein ganzes Klinikum gebaut hat. Und da drängt sich jetzt schon auf. Das eine kann vielleicht ja, ein paar Wochen dauern und das andere vielleicht ein paar Minuten. Also insofern, es muss halt wieder ein Zeitrahmen sein, in dem ein leistungsfähiger Auftrag in der Lage wäre, die Schlussrechnung auch noch einzureichen. Und wir haben ja mit 14 Absatz 3 schon mal einen gewissen Maßstab, an dem man sich orientieren kann, der uns vorgibt, bis wann Schlussrechnungen da sein müssen. Und insofern muss der Auftragnehmer ja auch vorbereitet gewesen sein, aber man muss den Einzelfall jeweils so betrachten, wie er dann ist. Deswegen ja, schrecke ich davor zurück, jetzt hier irgendwelche Zahlen zu nennen. Weiß nicht, Roman, traust du dich?
Also ich würde aus dem Bauch heraus sagen, der 14 Absatz 3 liegt so falsch nicht. Der Lauf wäre üblicherweise, ich warte die 14 Absatz 3 Frist ab, stelle fest, die Schlussrechnung kommt nicht und setze dann nach 14.4 eine Frist. Und an der Stelle würde ich sagen, die darf auf jeden Fall hinter der 14.3 Frist zurückbleiben, aber sollte vielleicht nicht zusammenschrumpfen auf 2 Wochen.
Und dann noch ein letzter Tipp. Man kann die Rechnung auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen. Das bedeutet, man sollte sich da auch notieren oder wie auch immer zumindest beweissicher dokumentieren, welcher tatsächliche Kostenaufwand entstanden ist durch die Erstellung der Rechnung. Das können Personalkosten sein, das können ja vergleichbare Kosten sein. Das ist im öffentlichen Dienst manchmal gar nicht so einfach, die Personalkosten zu beziffern. Da gibt es dann die sogenannten Personalvollkosten, die man da zugrunde legt. Also das sollte man auch dokumentieren können, weil dann kann man sogar auch noch für diese Arbeit, die eben mit der Rechnungserstellung verbunden ist, Geld verlangen am Ende.
Üblicherweise hat man ja auch einen externen Architekten oder Ingenieur, der die Leistung überwacht. Da kann es sich anbieten, von dem diese Rechnung aufstellen zu lassen und das dann charmanterweise auch gleich durch Abzug bei dieser Rechnung, rechtlich eine Art der Aufrechnungserklärung, durch Abzug bei der Rechnung auch gleich zu realisieren. Blöd ist es natürlich, wenn nur noch 25 € rauskommen, dafür wird man die Rechnung nicht aufstellen lassen können.
Es ist oft tragisch, aber ich glaube, das externe Vergeben der Leistung ist in der Praxis häufig sinnvoll, gerade im öffentlichen Dienst, weil du hast es schön beschrieben. Nichts ist schwieriger, als nachzuweisen, welche Kosten da angefallen sind. Da kommt das schöne Argument, der Beamte ist ja sowieso da, der kostet doch nichts extra und dann wird es manchmal etwas zäh. Insofern tut sich Auftrag leichter, wenn sie eine externe Rechnung haben. Man muss sich halt auch bewusst machen, auch das kann für den Auftraggeber erstmal Mehrkosten verursachen. Und es ist ja nicht gewiss, dass ich dann das Geld dauerhaft vielleicht auch behalten darf. Aber in der Aufstellung der Kosten fällt es meistens leichter, den externen zu nutzen. Und wie es Roman ja beschrieben hat, wir haben meistens ja schon einen an der Hand, der sich bestens für diese Aufgabe eignet und der es im Regelfall dann gegen Geld auch gerne übernimmt.
Das war's für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089 21 555 882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.